Herzlich willkommen zum zweiten ReePotter Podcast von Real Virtuality. Mein Name ist Alexander Gajic und in diesem Podcast spreche ich mit dem Mainzer Filmwissenschaftler und Mediendramaturgen Martin Urschel über Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Es geht weiterhin um den Blick zurück auf ein Jahrzehnt Harry Potter Filme, als Vorbereitung auf den achten und letzten, der im Juli 2011 ins Kino kommt. Der zweite Harry Potter Film, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, im Original Harry Potter and the Chamber of Secrets, startete in Deutschland am 14. November 2002, vor immerhin 8,5 Jahren. Wer vergessen hat, worum es in Harrys zweitem Jahr in Hogwarts nochmal genau ging, hier ist der Trailer.
One year ago, he learned the truth.
You're a wizard, Harry.
And his first year at Hogwarts School became legend. And so, for Harry Potter and his friends, another year begins.
That bird's a menace.
The education in the magical arts continues.
Pixies.
Laugh if you will, Mr. Finnegan. See what you make of them. No!
Old rivalries grow stronger.
Slytherin's got a new seeker.
Malfoy.
You nearly got me, Potter!
And something in the school's dark past will be awakened.
The Chamber of Secrets has indeed been opened.
Unless the culprit is caught, it is likely the school will be closed.
Harry Potter must go home!
Oh dear, we are in trouble.
Here's the plan. You disguise yourselves as Crab and Goyle.
Are we going to drink that?
Yes.
Harry?
Ron. Excellent.
On November 15th,
Harry!
Warner Brothers Pictures presents...
How dare you steal that car!
The next chapter of Harry Potter. Where the past will return, and the struggle for the future of Hogwarts will begin. Harry Potter and the Chamber of Secrets.
Let us hope Mr. Potter will always be around to save the day.
Don't worry, I will be.
Martin! Schön, dass du Zeit gefunden hast, mit mir über Harry Potter and the Chamber of Secrets zu sprechen. Die erste Frage, die ich immer stelle in diesem Podcast, ist, was ist das Erste, was dir aufgefallen ist, als du den Film gesehen hast?
Das Erste, was mir aufgefallen ist, das waren, glaube ich, schon in den Titeln, dachte ich, aha, der Film ist deutlich epischer, deutlich größer als der erste Teil.
Mhm. Woran konntest du das festmachen zum Beispiel?
Also der zweite Teil beginnt ja mit einer majestätischen Aufnahme, wo die Kamera langsam so durch die Wolken fliegt und dann der Titel kommt.
Mhm.
Und dann senkt sich die Kamera runter und man sieht diese Landschaft mit den ganzen britischen Reihenhäusern. Und dann, also in einer langen Einstellung, bis man dann eben ganz unten ist im Zimmer von Harry. Das ist, vom Stil her ist das sehr viel ruhiger und auch vom Visuellen her größer als im ersten Teil, wo doch alles noch sehr so an diese Steven Spielberg, Kevin allein zu Hause, Kinderfilme von Chris Columbus erinnert hat.
Ich hatte aber auch den Eindruck, dass das so ein bisschen sein Ding war jetzt bei diesem Film. Ne? Da ist jetzt irgendwie ein Jahr vergangen und gerade diese Establishing-Shots, die sich irgendwie so durch verschiedene Bäume, Wolken, Landschaften hindurchschwingen und dann irgendwann in dem Raum enden, das macht er so ein paar Mal in dem Film, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Aber das scheint auch so ein bisschen das Einzige zu sein, wo er jetzt gedacht hat, da hauen wir jetzt irgendwie mal auf die Kacke, ich weiß auch nicht.
Also ich fand, der Film war eigentlich vom Stil her deutlich glatter als der erste Teil. Also nicht glatter im Sinne von so einer Werbeästhetik, sondern glatter im Sinne von einheitlicher, im guten Sinne.
Hm.
Weil er es einfach geschafft hat, jetzt im zweiten Teil von Anfang an eher eine bedrohliche Atmosphäre zu etablieren. Und also auch die Kinderschauspieler, die im ersten Teil ohne Ausnahme ziemlich das Overacting machen, sind im zweiten Teil in vielen Szenen doch ziemlich erträglich.
Mhm. Mich hat es, glaube ich, hier gestört, dass dieser Sense of Wonder jetzt weg war. Ich fand, das hat der erste Teil sehr gut hinbekommen, dass das alles neu und das ist jetzt irgendwie hier die Zauberwelt und so und man kann alle 5 Minuten staunen. Und darauf verzichtet der jetzt natürlich, ne? Da hat man stattdessen solche Geschichten wie dieses fliegende Auto oder sowas, aber das sind dann immer eher so Slapstick-Einlagen irgendwie, die mich da jetzt nicht mehr so vom Sockel gerissen haben. Und dieses gerade dieses kindliche Staunen von dem ersten Teil, das hat mir echt gefehlt.
Also ich erinnere mich, als ich den ersten Teil neulich wieder gesehen habe, da ist mir sehr aufgefallen, dass der Chris Columbus offenbar zu den Kinderschauspielern gesagt hat, so jetzt reißt mal weit die Augen auf und guckt irgendwie staunend und macht den Mund auf und so. Und das machen sie in fast jeder Einstellung. Und im zweiten Teil ist das also auf ganz wenige Momente reduziert, wo man wirklich merkt, oh je, jetzt versuchen sie wieder so eine ganz allgemeine Stimmungslage zu spielen, was dann eher so ein bisschen karikaturesk wirkt. Ja?
Ja, wer weiß, vielleicht funktioniert das einfach bei mir. Aber du hast ja jetzt schon gesagt, dass es halt auch ein zweiter Film ist. Ne? Das bedeutet ja irgendwie auch so einiges. Ist es denn deiner Ansicht nach irgendwie so ein typisches Sequel oder merkt man jetzt auch, dass sich da schon dieser Bilderbogen spannt, der irgendwann mal 7 Filme oder 8 Filme sogar umspannen wird?
Ich hatte immer das Gefühl, es gibt so 2 Arten von Sequels und die eine Art ist eben, man steckt die Helden in eine neue Umgebung und die andere Variante ist, man nimmt die Helden und die existierende Handlung und baut sie aus. Und der zweite Harry Potter Film gehört also zu dieser zweiten Gattung. Der Film geht jetzt nicht nur an neue Orte, sondern man sieht dieselben Figuren. Man hat auch im Grunde genommen denselben Konflikt wie im ersten Teil und die ganze Geschichte geht sozusagen einen Schritt weiter. Also auch, es ist auf einer Linie mit dem ersten Teil. Es ist jetzt es ist nicht wie bei Men in Black 2, wo einfach dieselben Figuren ein ganz neues Problem haben und es eigentlich egal ist, ob man den ersten Teil gesehen hat oder nicht. Man braucht den ersten Teil als Grundlage für den zweiten Teil.
Ich finde halt interessant, also das ist ja in Rowlings Büchern eigentlich genauso wie in den Filmen auch, dass das eben am Anfang, finde ich, noch nicht so stark so ist. Also in den späteren Büchern, je dicker die Bücher werden und je epischer die Filme werden, umso mehr offene Enden bleiben auch so am Ende eines Films zum Beispiel übrig. Aber hier, also ich meine, ich glaube der Frau, dass sie tatsächlich am Anfang schon quasi diese ganze Geschichte schon geplant hatte, zumindest grob. Aber was ich finde hier auch noch ganz stark der Fall ist, ist, dass es eben eigentlich, ja, es ist so ein, es hat ja immer auch so diesen Hang von so College-Film irgendwie oder sowas, dass du halt einfach nur ein weiteres Jahr am College, also quasi High School Musical 2 oder so, hast und deswegen auch so eine in sich ziemlich doch abgeschlossene Handlung auf jeden Fall. Ne? Sie kommen wieder an den gleichen Ort zurück, das braucht man nicht mehr neu einführen, man hat aber dafür neue Charaktere, was weiß ich, zum Beispiel Gilderoy Lockhart, man hat einen neuen Gegner, aber am Ende ist der Gegner besiegt. Und alle können wieder nach Hause gehen und es kehrt alles so wieder ein bisschen zur Normalität zurück, auch wenn natürlich trotzdem sozusagen der große Überplot weitergeht. Aber das spielt noch nicht so eine starke Rolle. Es ist alles noch viel stärker in sich abgeschlossen eigentlich, eben wie so ein zweiter Teil, nach dem auch Schluss sein könnte. Siehst du das nicht so?
Doch, sehe ich auch so. Im Grunde genommen ist es eine Episode, die ist in sich abgeschlossen. Aber gleichzeitig ist klar, im Grunde genommen so ganz ist das Problem, das im ersten Teil ja geöffnet wurde, noch nicht abgeschlossen. Hm. Denn im ersten Teil wird ja Voldemort aus der Box gelassen sozusagen, man weiß, der ist jetzt irgendwo. So ganz wohl ist er nicht, der huscht da ja so weg. Und im zweiten Teil taucht er dann am Schluss als so eine ganz eigentümliche Erscheinung auf, die mich beim Lesen damals irgendwie auch so ein bisschen enttäuscht hat, das weiß ich noch. Weil ich dachte, irgendwie hat das doch jetzt mit der ganzen großen Handlung um diesen Konflikt mit dieser Figur Voldemort hat das ja eigentlich nichts zu tun. Das hat man sozusagen seine Backstory aufgearbeitet. Man begegnet seinem Tagebuch, das belebt ist, das reden kann, das also sogar als menschliche Figur rumläuft und lebensbedrohlich sein kann. Also man hat ein bisschen mehr rausgefunden über ihn, aber am Ende der Kampf gegen ihn ist ja eigentlich nicht ein Kampf wirklich gegen den eigentlichen Voldemort, sondern nur gegen sein Abbild, seine Erinnerung als Teenager, so wie so ein Avatar, wie so ein Computerspielfigur. Hm. Also irgendwie nicht real.
Aber die Frage ist dann doch, ich glaube, du hast das gerade ganz richtig gesagt. Du hast gesagt, der ist irgendwie da, um so ein bisschen Backstory aufzuarbeiten und sowas. Da ist sie damals vielleicht auch noch ein bisschen subtiler als dann später, wo man irgendwie immer nur ständig mit dem Pensieve da irgendwie zurückgeführt wird. Aber eigentlich ist ja so ein bisschen der Endgegner, ist ja eigentlich dieser Basilisk, der da irgendwie Hogwarts unsicher macht. Und das war mir jetzt, also das ist wirklich das, was mir, glaube ich, beim Gucken am stärksten aufgefallen ist und wo wir ja im Vorgespräch schon mal ein bisschen kurz drüber geredet hatten, dass es halt echt so ein Monster of the Week Film ist einfach. Ganz krass, also ich finde, es ist Harry Potter 2, die Akte X-Folge. So. Du bist in einem Haus und es kommen irgendwie auf merkwürdige Leute Menschen um. Und diese ganze Geschichte mit Monstern, also dass es überhaupt um Monster geht und sowas, dass ein Monster die Bedrohung ausmacht und dann hat man ja zwischendurch auch noch diese Begegnung mit Aragog und sowas, die ja auch so sehr mit so Spukfilm-Klischees irgendwie um sich wirft, das wird ja später alles viel mehr durch psychologische Konflikte und sowas verdrängt. Deswegen fand ich das sehr interessant, dass sie sich hier sehr früh noch so auf solche Monstergeschichten verlässt.
Ja, das ist interessant, weil die Sprache dieser Harry Potter-Geschichten sowohl im Buch als auch in den Filmen erwachsener wird. Ne? Also hier ist man noch in den ganz Holzschnittartigen Typen-Skizzen, also das Monster, als wo man dann also schon in die Metapher gehen muss, um das irgendwie sich klar zu machen, was da jetzt eigentlich in der Geschichte passiert mit den Figuren. Während später dann also die Monster und solche krassen Karikaturen wie auch Gilderoy Lockhart oder Neville Longbottom ist im Grunde genommen auch so eine Karikatur. Und im ersten und im zweiten Teil sind eigentlich alle Figuren noch sehr klar, also einzuschätzen. Da gibt es die Guten und es gibt die Bösen und dazu passt auch, dass dann Monster auftauchen, wo man dann auch sagen kann, okay, also unser Problem ist eigentlich ein Monster. Und das Monster im Monsterfilm ist ja meistens irgendwie auch was Verdrängtes. Das ist meistens im Keller irgendwo oder im Dachgeschoss, aber meistens im Keller. Und das wäre hier auch so irgendwie. Man muss irgendwie durch das Klo gehen, um zum Monster zu kommen. Mhm. Also das ist der nicht repräsentative Teil, der Teil, den Hogwarts von sich selbst nicht wahrhaben möchte, der irgendwie verdrängt wurde, ne, so. Wie bei Freud das eh ist.
Ja, und das Ganze wird dann verpackt, da habt ihr mir ja auf Facebook alle vehement widersprochen, dass es eben kein Monsterfilm ist, sondern natürlich einfach ein Krimi-Plot. Stimmt?
Ja, das Clevere bei Harry Potter ist ja, du kannst nicht sagen, es ist kein Monsterfilm. Es ist definitiv auch ein Monsterfilm, aber es ist eben auch noch eine Reihe von anderen Dingen. Also es ist definitiv auch das College-Jahr, so ein bisschen wie Honey und Nanny oder so. Mhm. Also was ja sehr populär ist, diese Geschichten von so Internaten, weil das so eine heile Welt auch so ein bisschen ist. Und
die dann gestört werden kann von außen irgendwie.
Die kann gestört werden, aber bei Harry Potter, dadurch, dass das ja dieses abstrakte Böse ist, ist das natürlich überhaupt nicht in derselben Qualität wie die Störung, die man in echten Internaten hat. Ne? Also es ist ja schon eine Idealversion von einem Internat. Und jedes Kind träumt dann eben auch Teil dieses Internats zu sein. Mhm. Auch was auch mit der Magie zusammenhängt. Und es hat ja auch diese Oxford-Nostalgie. Also das ist ja, in Oxford gibt es genau dasselbe System. Diese alten Häuser, diese Schulhöfe mit Rasen. Es ist eine Elite, die da hinkommt. Bei Harry Potter muss man besondere magische Fähigkeiten haben, bei Oxford besonders gute Noten. Mhm. Und besonders wie Geld. Ich würde sagen, dass es also in Harry Potter Teil 2 auch eigentlich genau um das Problem geht, wer darf denn eigentlich an dieser Schule studieren?
Ja. Weil ja Monster, die Malfoys das nicht so gerne hätten, ne? Dass da die Mudbloods und so weiter eben studieren.
Genau, die Malfoys wollen das nicht und der Slytherin auch nicht. Ach so, zumindest im Grunde genommen der elitäre Schulgründer, der nicht möchte, dass, oder umgekehrt, der möchte, dass eine ganz bestimmte Art von Leuten dort studieren können, nämlich Leute, die über ihre Geburt, über ihr Blut sich qualifizieren, wie Adel.
Ja, ja, genau.
Da kann man nicht hineinsteigen, aufsteigen, sondern da muss man reingeboren werden. Das hat dann auch nichts mehr wirklich mit Talent zu tun, sondern wird behauptet, Talent ist an Vererbung geknüpft. Und darum geht's. Mhm. Also Magie als Talent. Und das, ich würde sagen, das Verdrängte von Hogwarts wäre dann sozusagen das bösartige, exklusive in diesem Elite-Gedanken. Da werden Leute ausgeschlossen mit einer gewissen Gewalt. Und diese Gewalt, das ist dieses Monster, das dann die Leute tötet durch seinen Blick.
Wobei ich interessant finde, das ist, war mir schon beim ersten Mal, beim ersten Film aufgefallen, dass dieses Magie als Begabung, wie du auch, du hast ja selber gerade gesagt, ne, das ist nicht was, was man sich sozusagen aneignen kann irgendwie so, ne? Das hat man oder man hat es nicht. Ich finde aber, dass es sehr interessant ist, dass Magie in den Filmen und auch in den Büchern total auf so einer Zaubertrick-Ebene eigentlich nach wie vor läuft. Ich meine, du hast dann später irgendwelche tödlichen Flüche und solche Geschichten, aber Magie ist anscheinend nicht so stark, dass der mächtigste Zauberer der Welt, nämlich Dumbledore, irgendwie in der Lage ist, rauszufinden, was da für ein Vieh in seinen Gängen haust. Dafür braucht man dann wieder einen Krimi-Plot und irgendwie drei clevere Kinder, die dann irgendwie zufällig darauf kommen, dass der Blick des Basilisken die alle nur irgendwie gelähmt hat, weil sie alle ihn nur indirekt gesehen haben und lauter solche Geschichten. Und ich denke mir immer, wenn das eine Welt ist, die von Magie beherrscht wird, dann müsste es doch irgendwie detektive Magie geben und Antimagie und irgendwelche Geschichten, die irgendwie viel stärker sind als alles, wofür es irgendwie immer reicht, ist irgendwie Sachen zum Schweben zu bringen und Leute umzuhauen.
Naja, das Schöne an den Harry Potter Geschichten, warum sie auch so erfolgreich sind, meiner Ansicht nach, ist eben, dass sie nicht einfach nur eine zauberhafte Fantasie sind, sondern dass sie sehr konkret sich an der britischen Gesellschaft wie so eine Satire entlang bewegen. Und Magie heißt eben nicht, dass man einfach alles kann, sondern das ist nur so eine poetische Verklärung oder Zuspitzung von Talent. Also der eine kann das, der andere kann das. Es gibt vielleicht auch den einen, der kann mehr als der andere. Aber es ist nicht so, dass man dadurch automatisch allmächtig würde, nur weil man in der Lage ist, zum Beispiel gut zu heilen. Ne, in der echten Welt wird man dann Arzt und bei Harry Potter wird man dann irgendwie Zauberheiler. Aber im Grunde genommen machen die nichts anderes. Das geht nur vielleicht ein bisschen schneller, wenn man einfach nur mit dem Zauberstab auf den Arm tippen muss und dann wird er wieder heil. Wobei aber zum Beispiel auch Menschen ja nicht wieder vom Tod zurückgebracht werden können. Diese Magie ist extrem Regeln auch unterworfen. Sonst wäre es langweilig.
Ja, wobei ich immer das Gefühl habe, diese Regeln sind so ein bisschen die Regeln des Plots. Ne? Man hat halt die Zaubersprüche, die man immer gerade braucht.
Ja, klar. Und im Notfall gibt es auch die Möglichkeit, wenn man sich als Autor irgendwie verfranst hat, dann noch schnell was zu erfinden, was dann ein Problem löst mit Magie. Aber im Grunde genommen von der Konstruktion her ist es größtenteils schon sehr clever ausgeknobelt. Und also jetzt beim Wiedergucken habe ich gedacht, das ist auch wirklich intelligenter, als ich so in Erinnerung hatte. Eben dadurch, dass ich verstanden habe, wow, das Thema, das wirklich an jedem Punkt in der Geschichte ein wesentliches Thema ist, ist eben die Auseinandersetzung, okay, wir haben diese Fähigkeit, Magie zu benutzen, was bedeutet das? Und die Bösen, die fühlen sich dann eben als Elite und Harry erfährt dann eben, dass er selbst zwar dieselben Talente hat, am Schluss wird das gesagt, du hast dieselben Talente wie Voldemort, weil ihr euch mal berührt habt, als ganz am Anfang der Geschichte, aber es ist ganz wichtig, ihr habt einen riesigen Unterschied, obwohl ihr die gleichen Fähigkeiten habt. Und das ist dann eben so am Schluss wie so ein Resümee über den Film, wenn dann Dumbledore sagt, es sind nicht die Fähigkeiten, die einen Menschen definieren, sondern eben die Entscheidung. Und das ist ja eben bei Harry Potter immer und immer wieder in der Serie, es ist im Grunde genommen sehr ein Moraldiskurs. Also wie soll man sich in der Welt verhalten? Was ist das richtige Verhalten mit Menschen gegenüber? Das Thema Gerechtigkeit, in dem Film hier gibt es ja auch Sklaven, Dobby, den Hauself. Und damit hat man also eine richtig komplizierte Gesellschaft, der sich also ein Mainstream-Publikum gerne auch öffnet, weil es so zauberhaft ist. Aber die Themen, die da drin diskutiert werden, das sind aktuelle Themen, die auch uns in der Wirklichkeit, glaube ich, interessieren. Ich glaube, dass Chris Columbus da nicht so durchgestiegen ist. Der hat das öfter mal reduziert auf nur so ein schönes Action-Märchen und lebt sich dann auch kräftig aus bei solchen Verfolgungsjagden mit dem fliegenden Auto. Aber das da fand ich jetzt beim Wiedergucken auch ganz okay eigentlich.
Das Interessante ist aber ja auch genau das, was du gerade gesagt hast, dass das mag an den Filmen mehr liegen als an den Büchern, aber dass Harry selber ja auch eigentlich, also es sind auch wirklich nur die Entscheidungen, die er trifft, im Endeffekt ist er doch immer so auf Hilfe angewiesen, ne? Damit ist er natürlich doch nicht so wirklich so ein dicker Held.
Das macht ihn natürlich auch sympathisch, weil so ein hilfsbedürftiger Held viel interessanter ist, da können wir uns besser mit identifizieren. Und dann ist es natürlich auch noch ein Kind, ganz besonders in den ersten paar Filmen. Aber ja, also ich bin auch der Ansicht, dass es gerade in den Filmen auch sehr gelenkt wird. Also die wenigsten Entscheidungen trifft Harry selbst, sondern meistens wird er von irgendjemandem geschickt. Und also in diesem Film ist eigentlich die Spannungskurve auch gar nicht so besonders groß gezogen. Eigentlich bleibt die Spannungskurve immer so ein bisschen flach. Es gibt am Anfang das Problem, er wird eingesperrt von seinem Onkel, seiner Tante, dann wird er da befreit, damit ist das Problem eigentlich gelöst. Dann kommt er nicht nach Hogwarts, dann fliegen sie mit dem Auto, dann ist das Problem gelöst. Und dann gibt es irgendwie dieses Geheimnis, wer behindert ihn denn die ganze Zeit, wer schickt ihm da verzauberte Bälle an den Hals. Das wird dann auch aufgelöst, das ist der Elf. Und so wird dann also im ganzen Film immer nur so kleine Bögen gespannt, wo so eine Spannung sich auftut und kurz danach wird sie schon wieder aufgelöst, sodass es eigentlich nie zu gruselig wird. Hm. Das ist so ein bisschen der Gedanke, glaube ich, das Ganze als Kinderfilm aufzuziehen.
Aber interessanterweise gibt es doch immer wieder, finde ich, die schönen Momente und ich finde, also die dann auch über das Kinderfilmische hinaus wachsen. Und dazu gehört, finde ich, in dem Film hier definitiv die Figur von Gilderoy Lockhart, die von Kenneth Branagh gespielt wird. Also ich weiß noch damals, als ich gelesen habe, dass sie ihn für diese Rolle gecastet haben, da habe ich gedacht, also ich glaube, besser hätte man es echt nicht treffen können, weil eigentlich spielt Kenneth Branagh sich ja auch so ein bisschen selbst, oder?
Gilderoy Lockhart, Order of Merlin, Third Class, Honorary Member of the Dark Force Defense League and 5 times winner of Witch Weekly's Most Charming Smile Award. But I don't talk about that. I didn't get rid of the band and banshee by smiling at them. Now, be warned. It is my job to arm you against the foulest creatures known to wizard kind. You may find yourselves facing your worst fears in this room. Know only that no harm can befall you whilst I am here. I must ask you not to scream. It might provoke them!
Ja, stimmt. Vielleicht ist eigentlich Kenneth Branagh der entscheidendere Faktor als seine Rolle.
Also, dass man als Zuschauer eigentlich eher Branagh sieht als Lockhart. Also als erwachsener Zuschauer.
Ja, ich glaube, dass, wenn man ihn im Film sieht, diese ganze in ihm so erlebt, das ist, glaube ich, mehr von Kenneth Branagh ausgehend als jetzt vom Regisseur oder vom Drehbuch. Die Rolle Gilderoy Lockhart wäre, glaube ich, wenn man das Buch sich anschaut, nicht so hervorstechend als positiver Gegenpunkt oder als komplexerer Gegenpunkt zu der Kindergeschichte. Aber im Film ist es eben so, dass die älteren Schauspieler ihre Figuren mehr nuancieren als die Kinderschauspieler. Und Kenneth Branagh ist ein sehr virtuoser Schauspieler, der das auch schafft, mit kleinen Gesten und kleinen unsicheren Blicken uns schon verstehen zu lassen, oh, das, der Mann ist irgendwie schon so ein Selbstinszenierer, der aber eigentlich gar nichts dahinter hat.
Aber gleichzeitig ist eben doch Kenneth Branagh auch so jemand, der schon auch so ein bisschen dafür bekannt ist, dass er sich selber auch schon ziemlich toll findet, so, oder?
Genau, das spielt dann für die erwachsenen Zuschauer, die Kenneth Branagh kennen, eine Rolle, dass man weiß, ach, schau mal, jetzt macht er sich auch über sich selbst vielleicht ein bisschen lustig. Wenn man jetzt den Film anguckt, glaube ich, sticht Gilderoy Lockhart eben deshalb hervor, weil Kenneth Branagh ihn so fein spielt. Und das fällt positiv auf, auch eben deshalb, weil leider die Kinderschauspieler sehr offensichtlich immer spielen, was die Emotion ihrer Figur sein soll. Es wird immer also von Chris Columbus in aller Deutlichkeit dargestellt. Und das ist bei den späteren Filmen immer und immer weniger so, weshalb man dann das Gefühl hat, die Filme werden erwachsener.
Wie siehst du denn Lockhart als Figur in Bezug auf deine Magie als Talent-Theorie?
Da wäre jetzt Gilderoy Lockhart sozusagen jemand, der sich im öffentlichen Bewusstsein als jemand hinstellt, der unglaublich viel Talent hat. Er zeigt sich als jemand, der viele Monster besiegt hat, der jeden Spruch beherrscht. Und wenn man ihn dann als Zuschauer begleitet, von Szene zu Szene, wird immer deutlicher, dass er eigentlich gar nichts kann. Wobei das im Film eigentlich schon in der ersten Szene taucht er auf, man sieht die ganzen Frauen stehen auf ihn, aber eigentlich die Männer sind schon also skeptisch oder genervt. Und man weiß dann eigentlich schon, ach so, also so ganz kann das nicht stimmen mit diesem Übermenschen, der sich da präsentiert. Dass Gilderoy Lockhart nur eine Medienkonstruktion ist, das merkt man dann eben später. Das ist ein Selbstdarsteller, der aber eigentlich nichts kann.
2002 ist natürlich immer irgendwie das Jahr, das man immer verbindet mit dem großen Durchbruch, was die virtuelle Schauspieler anging, mit Gollum natürlich in den Herrn der Ringe-Filmen. Und ich kann mich immer noch sehr gut daran erinnern, wie Gollum sozusagen gegen Dobby bei den MTV Movie Awards gewonnen hat und dann da eine Dankesrede angestimmt hat.
You don't have any friends. Nobody likes you.
Dobby likes me?
Dobby's a f***ing f***.
That's enough, Gollum.
Piss off, Circus, you stupid fat with a f***ing turd.
I'm not fat.
We're not gonna thank anyone, no. Not you, not MTV, and not those pigs of pussy pendants at Watcher Digital. And Peter Jackson, my precious. Who do you think you are, you f***ing hack? Shame on you! Shame on you! Go f***
yourself! Meinst du denn, dass das wirklich irgendwie so ein bisschen ein Wettkampf war? Gollum gegen Dobby, wer macht das bessere, runzlige Viech?
Auf jeden Fall. Also zumindest war das damals ja so, dass jedes Jahr ein Herr-der-Ringe-Film kam und jedes Jahr ein Harry-Potter-Film. Und das war dann auch immer die Frage, welche ist die bessere Filmadaption. Aber Gollum hat natürlich deshalb gewonnen, weil er einfach nicht so sehr aussieht wie eine Karikatur, sondern in gewisser Weise realistischer ist.
Was ich aber im Rückblick sagen muss, ist, dass ich ziemlich begeistert davon war, wie Dobby sich hier so in den Film einfügt.
Das stimmt.
Also ich hatte schon das Gefühl, dass sie da wesentlich mehr Energie rein investiert haben, das gut und glaubwürdig rüberzubringen. Gerade, ich meine, er taucht ja eigentlich nur 2-3 Mal auf, aber gerade in dieser ersten Szene, als er das erste Mal da ist, als zum Beispiel später sowas wie das Quidditch-Match, was immer noch so Bluescreen-mäßig oder Greenscreen-mäßig irgendwie so aussieht. Also ich fand, da hat Industrial Light and Magic da auch wirklich ganze Arbeit geleistet.
Ja, interessanterweise ist der Chris Columbus auch ein Regisseur, der sich jetzt gar nicht so auskennt mit Special Effects. Also ich habe mal ein Interview gelesen, wo er erzählt hat, dass er irgendwie sich immer erklären lassen musste, was möglich ist und dann auch immer zurechtgewiesen wurde, wenn er gesagt hat, oh, wir könnten noch das und das machen und dann haben die Techniker gesagt, das geht aber nicht. Während ja Peter Jackson Regisseur ist, der selbst vorher seine Spezialeffekte für seine Filme selbst gemacht hat. Und ich glaube, man sieht in Herr der Ringe an jedem Punkt, dass Peter Jackson nicht auf Effekte spekuliert, die noch gar nicht umsetzbar sind. Und deswegen kann der auch so eine Souveränität entwickeln mit den Spezialeffekten, die Chris Columbus in seinen Harry Potter Filmen nicht bekommt. Deswegen wirken dann manche Szenen übermäßig spektakulär und andere Szenen sind irgendwie so ein bisschen dünn und das kommt irgendwie alles nicht so richtig zusammen.
Die sind ja auch, glaube ich, schon ein bisschen auseinander. Ne? Ich weiß nicht, wie alt Chris Columbus jetzt inzwischen ist, aber ich glaube, der ist doch noch mal ein gutes Stück älter als Peter Jackson. Was für mich eine Überleitung sein soll zum Thema Generationen und damit zur letzten Frage, die ich immer stelle und die so ein bisschen diese Podcast-Serie auch definieren soll. Dass es im Teaser von Deathly Hallows hieß, The Motion Picture Event of a Generation. Und ich frage mich im Rückblick, stimmt das eigentlich? Sind diese Filme wirklich so gut und so bezeichnend, dass sie irgendwie eine Generation filmisch geprägt haben? Was meinst du dazu?
Also das hieß, es gäbe eine Generation Harry Potter. Ich glaube, das kann man von meiner Generation schon sagen. Also ich habe das damals gelesen in der 6. Klasse. Da waren die ersten 3 Bücher raus. Und ich würde sagen, The Movie Event of a Generation, das heißt doch vielleicht eher, dass fast diese Generation oder dieses Gefühl oder dieses Phänomen Harry Potter in Filmform zusammen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das die Filme meiner Generation sind. Ich würde sagen, Harry Potter als Figur und also auch als Geschichte ist definitiv ein ganz, ganz großer Punkt in meiner Generation. Insofern wären diese Filme wirklich auch das Movie-Event meiner Generation. Und ich freue mich auch schon sehr auf den letzten Teil jetzt.
Würdest du denn gerade jetzt im Rückblick sagen, dass das wegweisende Filme sind?
Also ich finde es sehr interessant, was es da für eine Entwicklung gab in den 7 Filmen. Weil es ist schon eine einzigartige Sache, dass eine Serie von 7 Filmen so konsistent durchgezogen wurde. Dass das immer noch dieselben Schauspieler sind. Es ist sehr interessant zu sehen, wie umgegangen wurde mit diesen Orten. Es war immer der gleiche Production Designer. Dadurch kommt eine große Einheitlichkeit zustande. Aber mit den verschiedenen Regisseuren haben sich zum Beispiel manche geografische Orte irgendwie sehr seltsam verändert. Und dann natürlich der Stil der Filme, dass man sieht, jetzt zum Ende hin wird die Serie mit den Figuren viel erwachsener, viel nuancierter. Insofern würde ich schon sagen, das sind ganz besondere Filme. Aber wenn sie Filme einer Generation sind, dann muss das ja auch nicht unbedingt filmgeschichtlich so groß wichtig sein, sondern nur so emotional wichtig. Mhm. Und ich glaube, sehr prägend für die Jugend, die herangewachsen ist, während diese Bücher geschrieben wurden und während die Filme gedreht wurden. Ich glaube, wichtig ist das für uns schon.
Das war der 2. von 7 Harry Potter Podcasts von Real Virtuality. Vielen Dank an Martin Urschel für das Gespräch. Ihr könnt ihm als @MartinUrschel auf Twitter folgen. Alle weiteren Folgen erscheinen demnächst auf realvirtuality.wordpress.com und dort gibt es auch jetzt schon die Möglichkeit, Kommentare zu diesem Podcast zu hinterlassen und meine anderen Gedanken zur Gegenwart und Zukunft von Film und Medien zu lesen. Mein Name ist Alexander Gajic, bis zum nächsten Mal.
You're listening to Free Music by Dano. Download free MP3s at danosongs.com.